Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, dieser Mensch lebt ganz in seiner eigenen Wirklichkeit. Vermutlich kennen Sie Personen, von denen Sie sowas sagen würden. Dieser Mensch lebt ganz in seiner eigenen Wirklichkeit. Denken Sie an jemanden, der sich intensiv mit Computern beschäftigt und dessen Leben vor allem darin besteht, in die Welt des Computers hineinzutauchen. Oder denken Sie an jemanden, der ein leidenschaftlicher Wissenschaftler ist, der etwas erforschen möchte und sein ganzes Leben der Erforschung dieser Dinge widmet. Oder denken Sie an jemanden, der im Leben so viel Verletzung erlitten hat, ängstlich geworden ist, dass er sich zurückzieht, dass man sagen würde, dieser Mensch lebt in seiner eigenen Wirklichkeit. Und solche Menschen zeichnet es aus oder haben das Problem oder die Frage, wie kommen sie eigentlich gut mit anderen in der Wirklichkeit klar, in der alle anderen meinen, dass sie leben. Wenn wir diese sind, all die anderen, dann nicht deswegen, weil wir nicht auch unsere eigene Wirklichkeit hätten. Das macht ja jeder in einer gewissen Weise. Ich brauche nur zu Ihnen nach Hause kommen und sehen, wie Sie sich einrichten, mit was Sie sich umgeben. Und schon würde man spüren, auch dieser Mensch lebt in seiner eigenen Wirklichkeit. Die Dinge, die für ihn bedeutsam sind oder die Menschen, die kriegen einen besonderen Platz in ihrem Leben. Aber wir schließen uns in der Regel nicht so ein, weil wir eine gemeinsame Herkunft haben, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur, beispielsweise in unserem Land. Also die Schnittmengen dessen, was wir wichtig sind, was wir als wichtig empfinden, unsere Werte, unsere Angewohnheiten, Überzeugungen, Gefühle, die sind auch in einem gemeinschaftlichen Raum gewachsen. Und deswegen glauben wir, dass wir gewissermaßen anders in einer Wirklichkeit leben, als der Mensch, von dem wir sagen, der lebt in seiner eigenen Wirklichkeit. So, wir haben es uns eingerichtet in unserer eigenen Wirklichkeit. Und wenn wir uns dann fragen, was ist eigentlich geeignet, die Wirklichkeitserfahrung eines Menschen nochmal zu verändern oder zu vertiefen, dass er neu verstehen lernt, was eigentlich wirklich ist und was deswegen wichtig ist in seinem Leben. Zwei Dinge sind am besten geeignet oder zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist die Erfahrung von Liebe und die andere ist die Erfahrung von Leid. Valentin Thomberg, ein Philosoph, hat mal das schöne Wort gesagt, jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich. Also da tritt ein Mensch in meinen Erfahrungsraum, in meine Wirklichkeit hinein und er kriegt auf einmal einen besonderen Platz, einen herausgehobenen Platz und darf in mir etwas auslösen, in mir etwas berühren, sodass dieser Mensch meine Wirklichkeit in einem tiefen Sinn ausmacht. Und trotzdem merken wir, zum Beispiel, wenn jemand nur verliebt ist und nur verliebt bleibt, dann sagen wir, naja, der lebt jetzt auch wieder in seiner Wirklichkeit, der hat nur noch Augen für sie oder sie hat nur noch Augen für ihn und denkt dann gar nichts anderes mehr. Verliebtsein ist auch noch nicht Liebe, ist auch noch nicht wirklich werden. Verliebtsein hat mehr mit mir und meinen eigenen Vorstellungen und Fantasien zu tun, als mit dem wirklichen anderen Menschen. Weil in dem Augenblick, in dem ich dem auch wahrnehme von seinen Ecken und Kanten und seinen Fehlern her und trotzdem bei ihm bleibe und mich trotzdem für ihn entscheide, da beginnt wirklich werden des anderen für mich. Und da beginnt auch mein objektiv werden, dass ich wirklich auf den anderen schaue, nicht so, wie ich ihn gern hätte, sondern wie er wirklich ist. Liebe als die eine Erfahrung, die Wirklichkeit vertieft und erweitert. Die zweite Erfahrung, Leid. Wie viele Menschen erkennen durch eine Leiterfahrung, worum es in ihrem Leben vielleicht neu oder tiefer geht. Ich hoffe auch, liebe Schwestern und Brüder, dass wir aus dieser Corona-Krise herauskommen, die ja für viele Menschen eine Leiterfahrung ist, dass wir auch etwas von dem spüren, worum geht es eigentlich wirklich im Leben. So, wenn wir jetzt fragen würden, wir schreiben die Geschichte von diesem Menschen, von dem ich gerade gesagt habe, der lebt ganz in seiner eigenen Wirklichkeit, dann wird die Geschichte ganz viel von dem erzählen, was ihm bedeutsam, was ihm wirklich ist. Seine Computerwelt, seine Forschungsergebnisse, seine Liebeleien, was auch immer. Aber das, was gerade ihn einengt auf seine Wirklichkeit. Wenn von uns, die wir glauben, wir sind in einer normalen Weise in der Wirklichkeit unterwegs und können mit allen Menschen kommunizieren, weil es viele Schnittmengen gibt, dann wird man, wenn man unsere Geschichte schreiben würde, auch viel von dem erzählen, von unserer Herkunft, von unserer Familie, von unseren Vorlieben in der Gesellschaft, in der Kultur, was wir halt so alles miteinander leben und teilen. Und ich erzähle das, liebe Schwestern und Brüder, weil jetzt als dritter Aspekt die Geschichte Gottes mit seinem Volk dazukommt. Ich habe bis jetzt nur von menschlicher Wirklichkeit gesprochen, von einer subjektiven, von einer, die stärker objektiver wird. Und jetzt kommt eine Erfahrung hinein in die Geschichte, wo wir glauben als Christinnen und Christen, dass Gott eine Geschichte von Wirklichkeit seines Lebens, seiner Beziehung mit den Menschen für uns eröffnen möchte. Die ganze Menschheitsgeschichte ist aus der Sicht der Heiligen Schrift ein Drama. Gott schafft die Welt, schafft sie gut, schafft sie paradiesisch. Die Hauptbeziehung des Menschen in dieser Welt ist die Beziehung zu seinem Gott. Dann kommt das Drama dessen, was die Schrift den Sündenfall nennt. Der Mensch verwechselt die Welt mit Gott und sucht alles, was ihm Befriedigung gibt, was ihm wirklich erscheint, nur noch in dieser Welt und vergisst ihn. Und Gott startet gewissermaßen eine Rettungsgeschichte, ganz von Anfang an, mit Abraham, dann mit dem erwählten Volk Israel. Und immer wieder wollte er den Menschen deutlich machen, so lebt ein Volk, in dessen Mitte die eigentliche Wirklichkeit die Gegenwart Gottes ist. Die Gegenwart Gottes als eigene Wirklichkeit. Und da kommt Jesus so massiv ins Spiel, dass die, die an ihn glauben, in der alten Kirche gespürt haben, Gott hat uns immer zugesagt, er will unter seinem Volk wohnen, er will hier sein. Und auf einmal erfüllt sich in dieser Gestalt, in Jesus, diese Verheißung. Alle Verheißungen des Alten Testamentes heißen, Gott ist gegenwärtig. Er ist wirklich da. Wenn ich mich auf ihn einlasse, dann verändert das meine Perspektive noch einmal in ungeahnter Weise. Dann bin ich plötzlich nicht nur in meiner eigenen kleinen Wirklichkeit, auch nicht nur in der Wirklichkeit meiner Kultur, meiner Familie, meines Volkes, sondern auf einmal werde ich Teil des Gottesvolkes, Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wenn ich mich darauf einlasse. Und was, liebe Schwestern und Brüder, hat das jetzt mit diesem Fest zu tun? Wir sind gewissermaßen in der Gottesgeschichte im fünften Akt, im Akt, Gott geht mit seiner Kirche der Vollendung entgegen. Und Gott sagt uns in Christus, ich bin und bleibe bei euch. Und wodurch bleibt er zuerst und vor allem bei uns? Durch die Wirklichkeit der Eucharistie. Der Diakon hat gerade im Evangelium uns die Sätze gesungen, wo Jesus sagt, mein Fleisch ist wirklich eine Speise, mein Blut ist wirklich ein Trank. Das heißt, ich bin wirklich da. Und jetzt geht es um die Frage, liebe Schwestern und Brüder, wie kommt diese Erfahrung vom Kopf, von irgendwie, kapiere ich das, verstehe ich das, in unser Herz? Ich habe vorhin gesagt, Liebe ist eine Erfahrung, in der der Mensch seinen Wirklichkeitshorizont erweitert. Wenn wir lernen, auf den Herrn uns auszustrecken, uns ihm zu öffnen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, wenn wir verstehen lernen, dass das, was er uns hinterlässt, etwas ist, was nicht wir nehmen es und dann verleiben wir es uns ein und es ist Teil unserer Wirklichkeit, sondern wir lassen uns von dem berühren, nähren und verwandeln. Die Kirche hat dafür ein Wort, das fast ein Zungenbrecher ist. Sie nennt das, was da geschieht in der Eucharistie, Transsubstantiation. Manchmal frage ich Theologiestudenten, könnt ihr das fehlerfrei buchstabieren? Transsubstantiation ist aber eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Das Wort Trans kennen wir alle. Transport, Transformation, transatlantische Flüge bedeutet immer irgendwie einen Prozess des Hinüber, einen Prozess des Verwandelns. Dann steckt das Wort Substanz darin. Und mit Substanz meint die traditionelle Philosophie und Theologie etwas, was dieses Geschöpf oder dieses Ding im Innersten ausmacht. Also, wenn ich fragen würde, was macht Sie als Mensch im Innersten aus? Und ich würde Sie auf den Operationstisch legen, ins Koma versetzen und gewissermaßen aufschneiden, ob ich den innersten Punkt von Ihnen finde. Und wenn Sie sagen, nee, den finden Sie nicht. Das ist nämlich mein Geist, meine Seele, mein Herz. Und das findet man nicht einfach materiell. Das heißt, was Sie im Innersten ausmacht, die innerste Wirklichkeit, ist Ihr Geist in Leib sein. Und in diesem Sinne glaubt die Kirche, weil Jesus gesagt hat, in dieser Kommunion bin ich wirklich da, ist es nicht einfach nur mehr Brot, sondern ist seine Gegenwart. Ja, wie kann denn das sein? Er hat es uns gesagt. Er hat uns sein Wort gegeben darauf, das bin ich, wir haben es im Evangelium gehört, das bin ich wirklich, nimm dich liebend in mir auf, lass dich berühren, lass dich verändern und auf einmal wirst du nicht mehr nur in deiner kleinen Wirklichkeit leben, nicht mehr nur in der Wirklichkeit dieser Kultur, dieser Gesellschaft, sondern du wirst Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wenn du dieses Geheimnis in dir lebendig werden lässt, wenn du dich voller Vertrauen ausstreckst, wenn du dich bewegen, berühren und ja auch verwandeln lässt. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, liebe Schwestern und Brüder, dass Liebe verwandelt, dass Liebe unser Herz so berührt, dass wir nachher andere sind, als wir vorher waren, weil wir in einer neuen Wirklichkeitserfahrung leben. Dieses Geheimnis in sich aufnehmen, davon leben lernen, macht uns im tiefsten Sinn objektiv und hilft uns auch, den anderen Menschen als den Menschen zu erkennen, den Gott gemeint hat. Und das ist das zweite schöne Wort über die Liebe, das noch tiefer ist als wirklich werden des anderen für mich. Jemanden lieben heißt verstehen lernen, ahnen lernen, warum Gott diese Person geschaffen hat. Nicht einfach nur, ich mag den für mich, sondern ich lerne verstehen, was an dem anderen schön ist und einzigartig und wunderbar und wofür er in diese Welt hineingesetzt worden ist. Wenn wir eucharistische Menschen werden, werden wir in diesem Sinn objektive Menschen. Wir lernen teilnehmen an der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das feiern wir heute und normalerweise tragen wir es hinaus in unsere Straßen und sagen, das ist unsere eigentliche Wirklichkeit mitten in unserer Kultur und wir glauben und hoffen, dass durch dieses Geheimnis der Liebe die Kultur und die Welt verwandelt wird und jeder von uns. Und das wünsche ich uns. Und deswegen feiern wir heute zum letzten Mal diese Eucharistie hier auch in der Übertragung, weil wir uns wünschen, dass wir alle wieder real an der Eucharistie teilnehmen, wirklich teilnehmen und so auch immer wieder wirklich werden. Das wünsche ich uns allen und dazu Gottes Segen. Amen.